Guten Abend miteinander. Also ich habe das Lied wirklich bestimmt wollen. Er hätte wohl zuerst ein bisschen zurückgehalten und gesagt, er wollte es kürzer machen. Vielleicht wird es kürzer, ich weiß es nicht, aber das hängt heute zum Teil von euch ab. Aber geh unter der Gnade Gottes, das ist eigentlich da, wo wir alle wollen. Das ist da, wo wir alle brauchen und alle suchen. Und das ist etwas, was das Thema für den Abend ist, Tag für Tag in Freiheit leben. Wie sie dem Lied so heißt, oder? Geh unter der Gnade, hör auf Gottes Worte. Das ist unsere Absicht, das ist unser Herzensverlangen. Wir lesen wegen dem auch Gottes Wort, haben Zeit mit Gott, wo wir uns an ihm orientieren. Aber es heisst auch, bleib in seiner Nähe, ob du wachst oder ruhst. Und da kommen all die Strophen drin, oder? In Gottes Nähe bleiben, ist etwas, das gelingt uns nicht immer. Manchmal sind die Sorgen von der Welt oder der Arbeitsstress, den man hat, oder die Arbeit selber, zieht uns von dieser Nähe einfach weg. Und das ist einfach so. Das hat nichts damit zu tun, dass wir nicht gut wären oder nicht treu sind. Aber das passiert. Und weil das so ist, dass wir nicht immer ganz nah bei Gott sind, und weil es auch so ist, dass wir auch Fehler machen, ist es ganz wichtig, dass wir die Freiheit nicht vergessen, denn die haben wir. Egal, was wir machen. Weil das, was wir machen, machen wir nicht mit Absicht in dem ersten Fall, sondern es passiert uns. Das ist zumindest die Ausgangslage, auf der ich das aufbaue. Alte Stunden, alte Tage lässt du zögernd nur zurück. Und auch das ist etwas, was wir oft sehen, dass wir mit den Sachen, die uns nicht gut gelungen sind, da zögern wir die einfach auch loszulassen. Wir fühlen uns so schuldig und so verantwortlich und haben Mühe, das Gott einfach abzugeben. Mühe haben wir oft auch deswegen, weil wir schon wieder denken, ja, aber morgen, wenn ich morgen wieder das Gleiche mache, ist es dann immer noch gut? Und wieder ist es wichtig, dass wir in der Freiheit drin leben. Neue Stunden, neue Tage. Zögernd nun steigst du hinein. Wir haben erst gerade ein neues Jahr angefangen. Und wer von euch hat alle Neujahrsvorsätze genommen? Nicht, gell? Das haben die Christen nicht nötig. Aber die einen oder anderen haben das sicher gemacht. Und das neue Jahr ist dazu oft auch gebraucht, dass man das macht. Wie ist das mit Gott? Muss man mit Gott immer neue Vorsätze nehmen? Wie ist das vor allem mit den Sachen, die wir Mühe haben drinnen? Und wieder ist es wichtig, dass wir der Freiheit innen leben, die uns gegeben ist. Die dritte Strophe, gute Wünsche, gute Worte wollen dir Begleiter sein. Und eigentlich ist das auch das Ziel von dem Kurs, die guten Wünsche, die guten Worte, die guten Wahrheiten von Gott sollen uns so sehr begleiten, in dem Alltag, in dem wir nicht immer ganz nah sind bei Gott, in dem Alltag, in dem wir auch versucht werden und nicht immer alles rund läuft. Ich habe eine Geschichte aus alter Zeit, 1884. Eine Geschichte von einer Hattie May, heisst die. Ein kleines Mädchen in die Sonntagsschule gegangen ist, aber in dieser Sonntagsschule keinen Platz gehabt hat, weil es zu viele Kinder hatte und das Gebäude einfach zu klein war. Das Mädchen hat das dem Pastor gesagt und hat das gesagt, sie sei gar nicht wohl. Sie habe Angst zu haben, weil sie keinen Platz habe. Und er hat nur gesagt, ich kann da nichts machen, wir haben kein Geld, um eine grössere Gemeinde zu bauen. 1884. Zwei Jahre später ist die Hattie May gestorben. Man hat unter ihrem Kopfkissen ein kleines Säckchen gefunden mit 57 Cent drin. Und die Notiz dazu. Sie hat gesagt, das ist ein Teil, den ich spare, damit die Gemeinde kann vergrössert werden, damit ich und viele andere Kinder in die Sonntagsschule können. Die Geschichte ist aber hier nicht fertig. Der Pastor hat das Geld genommen, die 57 Cent, und hat sie in Pennies umgewandelt. Das ist nur eine kleinere Einheit. Und hat die Pennies verkauft am meistbietenden. Er hat gesagt, da war ein kleines Mädchen, das gespart hat. Und ich möchte euch herausfordern, dass ihr auch euren Beitrag leistet und mir den Penny abkauft, für was er euch wert ist, von dieser Hattie May. So ist in einer kleinen Gemeinde, es steht da nur von ein paar Leuten, 250 Zoller zusammengekommen. Und immer ist die Geschichte noch nicht fertig. Mit diesen 250 Dollar hätte man noch nicht etwas Neues bauen. Aber einmal mehr hat er die 250 Dollar genommen und sie wieder als Pennies weiterverkauft, so wie eine Auktion gemacht. 26 Jahre später ist aus dieser Gemeinde eine Gemeinde entstanden mit 5600 Mitgliedern. Und alles hat angefangen, weil ein kleines Kind ihre Verantwortung, wenn man dem so sagen kann, oder ihre Liebe in Tat umgesetzt hat, mit dem Bitzeli, das sie hatte. Das hat sie nicht mehr selber erlebt. Aber die Geschichte von der Hattie May, die ist aufgeschrieben. Und sie wird heute dafür geehrt, dass ihre 57 Cent dazu beigetragen haben, zu einer grossen Gemeinde und viel Frucht gebracht hat. Was hat das hier damit zu tun? Ich glaube sehr viel. Uns allen sind nicht nur verschiedene Talente gegeben worden. Uns allen ist Freiheit in Christus gegeben. Und ich möchte euch mitnehmen in die Bibelstelle aus dem Matthäus Kapitel 25, wo es darum geht, guten Abend, wo es darum geht, dass Jesus uns in dem Gleichnis innen werden von drei Leuten berichtet. Ihr kennt die, oder? Am einen sind drei Talente gegeben worden, am anderen fünf Talente und am anderen ein Talent. Wir kennen die Geschichte zu Genüge. Wir wissen auch, dass es eine Geschichte ist, wo es um die Endzeit geht. Von Jesus. Aber ich möchte unsere Aufmerksamkeit eigentlich auf den Vers 19 richten oder ab Vers 19. Nach langer Zeit, und ich lese aus meiner Übersetzung, nach langer Zeit kam der Herr der drei Diener zurück und wollte mit ihnen abrechnen. Wir merken, die Gabe, die sie bekommen haben, haben sie bekommen zum Einsetzen. Mit dem Geschenk, mit dieser Gabe, ist eine Verpflichtung mitgekommen. Darum ist er gekommen und hat mit ihnen abrechnen. Zuerst kam der Diener, der 5 Talente bekommen hatte. Er brachte die zusätzlichen 5 Talente mit und sagte, Herr, 5 Talente hast du mir gegeben. Sieh doch, ich habe noch einmal 5 dazu gewonnen. Sein Herr sagte zu ihm, gut gemacht. Du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du hast dich bei dem Wenigen als zuverlässig erwiesen. Darum werde ich dir, komm herein. Du sollst beim Freudenfest deines Herrn dabei sein. Da kam der Diener, der 2 Talente bekommen hatte. Habe ich vorhin 3 gesagt, da habe ich mich geirrt. Aber euch ist das aufgefallen. Einer hat 2 Talente bekommen und nicht 5. Wieso? Wer hat sich schon mal genervt, dass Gott der Meinung mehr gibt und mir vielleicht weniger? Ich habe schon. Ich war schon bitter enttäuscht, dass ich nicht Musik spielen kann, zum Beispiel, dass ich das nicht kann. Und ich glaube, so ist das wahrscheinlich bei jedem von uns. Dass man denkt, das, was der andere hat, hätte ich auch gern. Und das ist auch interessant, dass Jesus auch in einem Gleichnis, wo er da eine Geschichte erzählt, schon so eine Ungerechtigkeit, wie wir es oft würden nennen, schon mit drinnen hat. Also dann kam der Diener, der 2 Talente bekommen hatte, Vers 22. Er sagte, Herr, 2 Talente hast du mir gegeben. Sieh doch, ich habe noch einmal 2 dazu gewonnen. Da sagte sein Herr zu ihm, gut gemacht, du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du hast dich bei dem Wenigen als zuverlässig erwiesen. Darum werde ich dir viel anvertrauen. Komm herein. Du sollst beim Freudenfest deines Herrn dabei sein. Kein Unterschied in der Belohnung, oder? Stimmt nicht? Belohnung war beim ersten grösser gewesen. Der hat 5 Talente gehabt und hat 5 dazu bekommen. Er hat 2 Talente gehabt und 2 dazu bekommen. Belohnung ist nicht gleich. Das Prinzip ist das Gleiche. Aber Belohnung ist unterschiedlich. Was meint ihr? Ist das gerecht? Wir sehen, dass unsere Gerechtigkeitssinn von der Welt heute ganz weit voneinander differiert mit dem vom Maßstab, den Christus hat. Das ist aber nicht das Wesentliche. Ich glaube, das Wesentliche an der Geschichte kommt jetzt bei dem dritten Diener. Vers 24. Zum Schluss kam auch der Diener, der ein Talent bekommen hatte. Er sagte: Herr, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du es nicht gesät hast, und du sammelst ein, wo du nichts ausgeteilt hast. Meint ihr, dass die Wahrnehmung von dem Herr richtig ist? Wieso hat er die Gedanken gehabt und die anderen nicht, kann man sich fragen. Wieso haben die mit dem, was sie bekommen haben, sofort etwas gemacht und er jetzt nicht? Nun, seine Begründung liegt darin: Ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast, und du sammelst ein, wo du nichts ausgeteilt hast. Interessant ist jetzt, dass Jesus aus dem Vorwurf nicht wirklich eingeht. Sondern sagt ihm, also zuerst noch der Mann: Deshalb hatte ich Angst. Ich bin mit dem Geld weg und versteckte dein Talent in der Erde. Und merkt ihr auch wieder, er sagt dein Talent. Er hat das, was er bekommen hat, nicht als sein angeschaut, sondern hat dem sein Talent genommen und versteckt. Das zeigt schon viel aus von der Beziehung, die er hatte zu dem Herr. Und ich glaube auch, es ist symptomatisch, mit dem, dass er ihn als hart und streng angeschaut hat. Jetzt aber die Antwort vom Herr. Sein Herr antwortete ihm: Du bist ein schlechter und fauler Diener. Du wusstest, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe, und einsammle, wo ich nichts ausgeteilt habe. Jetzt braucht er sein Argument über ihn, er rechtfertigt sich nicht, aber er sagt dann: Dann hättest du mein Geld zur Bank bringen sollen. So hätte ich es dir bei meiner Rückkehr wenigstens mit Zinsen zurückbekommen. Also eins wird klar bis dahin: Wenn Gott etwas austeilt, dann teilt er dir etwas aus, damit du es brauchst. Und ich glaube ganz fest, dass das Gleichnis auch zeigt, da geht es jetzt um Geld und Talent. Aber ich glaube, da geht es auch um das, was Gott uns auch geistlich gibt, wie zum Beispiel Freiheit. Ich habe einmal so erwähnt, dass Freiheit auch eine Waffe ist. Eine Waffe darum, weil Freiheit ist nicht nur etwas, wo wir haben, um es zu geniessen. Freiheit ist etwas, das wir einsetzen müssen, damit wir ihm nachfolgen können. So, dass es Gott und uns Freude macht. Er geht dann wieder: Doch wer nicht, hat auch das noch genommen, was er hat. Ich glaube nicht, dass man das jetzt wortwörtlich kann, weil in dem Gleichnis gibt es keinen, der nichts gehabt hat. Aber ich will damit sagen, auch dem, wo wenig, also egal was du bekommen hast, ob das wenig oder viel ist, aber wenn du da nichts mitmachst, wird das, was du hast, und da bin ich überzeugt, da geht es nicht ums ewige Leben, sondern da geht es um das, was wir bekommen haben, um etwas damit zu machen, auch noch genommen. Wer von uns kennt nicht Menschen, die sich abrackern ihr ganzes Leben und am Schluss ist einfach nichts da. Und wir kennen andere Menschen, die arbeiten auch und sie vermehren ihren Besitz. Es geht noch gut da dabei. Das sind so Sachen, die sind auch Teil vom Leben, und das sind Sachen, die können unsere Freiheit richtig stören. Sie stören uns dann, wenn wir anfangen zu vergleichen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig für die Lektion heute Abend, dass wir erkennen, dass Gott uns gern hat. Und weil er uns gern hat und erlöst hat, hat er uns Freiheit gegeben. Und die Lektion baut klar auf den Schritten auf, wo wir letzten Samstag durchgegangen sind, am Usbari. Nach diesen Schritten haben wir wie einen reinen Tisch vor Gott, so einen richtig weissen, oder? Einen Tabula Rasa. Wir haben alles abgelegt und haben Gott auch gebeten, dass er uns auch die Sachen macht, zeigen, die eventuell zwischen ihm und mir stehen könnten, damit wir die Freiheit voll und ganz auch einsetzen und auf der aufbauen können. Das Hauptaugenmerk von dieser Lektion wird heute Abend auch ein Werkzeug sein, das wir kennenlernen. Wir nennen das den Festungszerstörer. Frei sein und Freiheit ist etwas, was uns gegeben ist, als Werkzeug zum Brauchen. Wir brauchen es, weil wir alle nicht frei sind. Weil wir alle durch die Sünde dermassen verändert worden sind in unserem Denken und durch das Denken sehr oft auch in unserem Verhalten, dass da eine Distanz ist zwischen uns und Gott. Es ist die Distanz, wo ein Problem ist für Gott. Und darum hat er uns frei gekauft, erlöst von der Sünde und hat uns alles vergeben, damit die Distanz zwischen ihm und uns nicht mehr muss existieren. Wir haben gelernt, dass unsere Emotionen teilweise auch ein Problem sind in dem Nächsein zu Gott. Wir denken an vergangene Fehler, wir denken an unsere Fehler und sagen, das ist nicht möglich, dass Gott mich lieben kann. Und darum entsteht da eine Distanz und bleibt eine Distanz, solange man so denkt. Noch einmal, Freiheit ist absolut notwendig für jeden von uns, damit die Kluft ganz und gar weggeht. Das Ganze hat auch mit Reife zu tun. Im Leben als Christ geht es darum, dass wir reif werden, hinwachsen zu Gott. Das Kennzeichen eines Christen ist das kontinuierliche Wachstum zu geistlicher Reife. Da macht Gott selber auch das Bild von der Frucht. Jeder Fruchtbaum ist dazu bestimmt, dass er Früchte trägt. Aber was kann ein Fruchtbaum dazu beitragen, dass er Früchte trägt? Das ist eine Frage, die ich schon mal gestellt habe. Einige Lektionen weiter vorne. Nichts. Der Baum ist dazu bestimmt, dass er Früchte trägt. Punkt. Psalm 1 sagt, dass ein Baum, der gepflanzt an der Wasserbach ist, wird zu seiner Zeit Früchte bringen. Und seine Blätter verwelken nicht. Ganz starke Bilder. Wir, indem wir Jesus Christus angenommen haben, sind als seine Kinder angenommen und haben die Bestimmung, ihm zur Ehre zu leben. Frucht ist nicht etwas, das wir uns abmühen. Frucht ist etwas, das daraus entsteht, aus dieser Beziehung. Reife ist nicht etwas, das du selber kannst produzieren. Reife ist etwas, das entsteht aus der Zeit, die man mit Gott verbringt. Du kannst wohl alt werden, aber nicht unbedingt reif. Einfach so, es ist ein Statement, das mag hart sein, aber es ist ganz logisch. Reife ist nichts, was du kannst lernen, intellektuell. Reife ist etwas, was du lernst in der Beziehung mit Gott. Reife ist ein Zustand, den du gewünschst in der kontinuierlichen Beziehung mit Gott. Das ist etwas, was zunimmt, nicht etwas, was abnimmt. Aber aus dem machen wir auch so wie einen Maßstab und sagen, okay, ich muss reif sein, ich will reif sein. Und Reife kannst du wohl unter Menschen in einem gewissen Mass, glaube ich, vortäuschen. Weil wer viel weiss, der macht den Eindruck, er sei eine reife Person. Aber an was misst man Reife? An was misst man eine reife Frucht? Es mag noch manche Äpfel schön aussehen, nach aussen dabei ist es rein und entweder ist da ein Wurm drin, den du von hinten nicht gesehen hast, oder die Frucht ist tatsächlich noch nicht reif. Ich weiss noch, als ich das erste Mal eine Quitte gesehen habe. Nicht gewusst, was das ist, oder? Ich habe gefunden, das ist so etwas wie ein Äpfel und beiße rein und was ist denn das? Kiwi zum Beispiel ist so eine Frucht, oder? Wenn du sie überkommst, ja, oder wenn sie Kiwi erntest, wir haben Kiwi-Bäume daheim, wenn du die erntest, kannst du die wohl gerade essen, aber nicht geniessen. Kiwi, wenn du sie erntest, musst du sie zuerst lagern lassen. Die sind dann noch nicht reif. Und dann haben sie ein gutes Aroma und die Säure ist nicht störend, sondern sehr belebend. Es ist niemand, der wirklich erwartet, dass wir augenblicklich reif sind. Gott erwartet das auch nicht. Gott selber hat sich auch dieser Begebenheit angenommen, dass wir als Menschen ganz unbeholfen auf die Welt kommen. Baby. Ich könnte sonst jede andere Lebewesen anschauen. Eine Kuh zum Beispiel, das geht keine 3 Minuten, steht die. Ein Mensch braucht mindestens 7 Monate, wenn er früh läuft. Der Mensch als König der Schöpfung ist etwas, das als sehr hilfsbedürftig auf die Welt kommt. Mit der Reife ist es auch so. Reife ist etwas, das wir lernen müssen, aber das zeichnet sich nicht da aus, dass man gut glänzt. Sondern wie eine ausgereifte Frucht ist auch die Reife von einem Menschen etwas, das du lernst, indem du ihn einbeissest. Das ist das Bild natürlich, oder? Aber wenn du mit einem reifen Menschen zusammen bist und Gemeinschaft mit ihm hast, ist das eine angenehme Sache. Wie eine Frucht, die reif ist. Wenn du reinbeißt, ist es etwas Köstliches. Und das zeigt aber auch, dass Reife auch eine Spannweite hat. Jemand, der nur eine Seite oder nur Gesetz kennt, aber keine Gnade, ist nicht reif. Das ist etwas, das können wir ganz gut entgegennehmen, auch von Jesus. Es braucht beides für eine Reife. Ich habe hier einen Satz, der in der Unterlage so auch zu finden ist. Unser Erfolg, und Erfolg hat auch damit zu tun, können wir Fürsten im Leben mit Gott. Gibt es da überhaupt Erfolg oder nicht? Und ich glaube sehr wohl, dass man erfolgreich sein kann im Glauben oder eben nicht. Erfolg ist das Gegenteil von Niederlage. Unser Erfolg, fortwährend in der Freiheit zu leben und in der Reife zu wachsen, sind 2 Sachen, hängt vom Ausmaß ab, in welchem wir fortfahren, unsere zu erneuern. Was meint ihr? Was für ein Wort kommt da rein und uns angewöhnen, von zu unterscheiden? Irgendwelche Ideen, weil es das erste Wort ist, das da. Was braucht es? Oder was muss erneuert werden? Was ist notwendig, um fortwährend in der Freiheit zu leben? Und gleichzeitig in der Reife zu wachsen. Was muss passieren?
Gesinnung.
Ja. Gesinnung ist das Gleiche wie Gedanken. Unsere Gedanken zu erneuern und uns angewöhnen. Durch die Erneuerung, durch den Gedanken, was muss daraus entstehen? Was müssen wir können? Welche Eigenschaft soll uns auszeichnen? Hat jemand irgendeine Idee? Ja?
Ha!
Sehr gut. Du hast es auch gesagt. Ganz genau. Von gut und bös zu unterscheiden. Zuerst zu den Gedanken. Nur wenn wir unsere Gedanken erneuern, das heisst aufgrund der Freiheit, die uns gegeben ist, die Wahrheit zu erkennen, wie sie ist, wer wir in Christus sind, dass wir erlöst sind, dass es keine Verurteilung mehr gibt von uns als Person. Das heisst nicht, dass wenn ich einen Fehler mache, dass die Fehler automatisch gut sind, sondern es geht darum, dass wir bei Gott angenommen sind und das, was wir gemacht haben, nicht mehr als Trenngrund zählt Gott gegenüber. Das Denken ist eine Veränderung oder Erneuerung der Gedanken. Zum Beispiel. Und in dem neuen Denken müssen wir lernen, eben die Freiheit anzuwenden und gut von bös zu unterscheiden. Das ist nicht einfach. Wie gut und bös ist etwas, das nicht immer gleich ist. Aber du musst es können für dich. Für dich zu entscheiden, ist das gut oder nicht gut, wenn ich das mache. Wenn ich so denke, wenn ich mich so verhalte. Weil jeder von uns wird anders versucht. Jeder von uns hat seine Schwächen an anderen Orten. Nicht immer, aber sehr oft. Wenn wir fortwährend in der Freiheit leben wollen und gleichzeitig zunehmen in der Reife von Gott, dann müssen wir unsere Gedanken erneuern und wir müssen lernen, mit diesen neuen Gedanken zwischen Gut und Bös zu unterscheiden, damit wir leben können, so wie es Gott gefällt. Welchen Zusammenhang hat denn Alter und Reife? Ja, das habe ich schon gesagt. Das finde ich so ein geniales Bild. Was drückt euch das Bild aus?
Vertrauen.
Freude, Liebe, glücklich sein, eins sein. Da haben wir zu seiner Zeit den 13-Jährigen, das ist mein jüngster Sohn, der Noah, wo er noch die Spange hatte. Und das ist ein Günther, ein lieber Freund von mir. Und er ist da, ich sage jetzt einfach mal, wahrscheinlich so in meinem Alter gewesen, 54. Zwei ganz verschiedene Welten. Aber sie sind eins gewesen. Unser Noah hat Freude an dem Günther, der Günther hat Freude an dem Noah. Das war immer so gewesen. Die haben sich einfach von Anfang an gut verstanden. Das heisst aber noch nicht, dass der Günther auch eine reife Person ist. Wenn wir den Noah würde fragen, der da auf dem Bild ist, ob der Günther reif ist, würde er ja sagen. Und dann fragst du, wieso? Dann sagt er, ja, ich glaube, der Mann, der hat wirklich Weisheit. Dann sage ich, ja, was meinst du mit Weisheit? Dann sagt er, ja, der Mann hat wirklich gelernt, Gott nachzufolgen. Und genau darum geht es. Der Mann hat viele Schwierigkeiten durchgemacht in seinem Leben. Viele. Vielleicht mehr als der eine oder andere von uns. Aber all das Leid, das er erlebt hat, hat er mit Gottes Hilfe gelernt, abhängiger zu sein von ihm. Aber nicht jeder lernt da. Nicht jeder nimmt wirklich die Schulung von Gott und damit meine Lebensumstände, Fehlverhalten, wirklich auch an und lernt daraus, abhängiger zu sein von Gott. Ein Rebell zum Beispiel, wo Korrektur nicht annimmt, nein, kommt gar nicht in Frage. Wird der weise? Wird der reif? Zum Älterwerden braucht es noch genügend Zeit. Das passiert automatisch. aber Reife nicht. Jeder Christ kann auch ein reifer Christ werden, aber nicht alle werden es. Inklusive mich. Die Gefahr ist da. Eine Garantie habe ich erkennen. Nur wenn ich in die Bereitschaft habe, in der Freiheit, mich von Gott korrigieren zu lassen, in meinem Denken, aber auch in meinem Handeln, wo soll daraus raus folgern, aus meiner Freiheit raus, kann ich reifen. Das aber nur so lange, wie ich will. Ich kann irgendwann mal sagen, jetzt längt es und jetzt will ich nichts mehr. Ich glaube, soweit ist es klar. Wenn die nächsten paar Minuten uns mit ein paar Barrieren auseinandersetzen, auf dem Weg zu der Reife. Eine Barriere wie hier, oder? Ist ganz klar eine Grenze. Und da ist auch noch das Rotlicht da, da gibt es kein Vorbeikommen. Jetzt gibt es so 5 Barrieren für uns Menschen, die den Reifeprozess verhindern. Und wohlverstanden, das sind Barrieren, die kommen nicht nur einmal, die kommen immer wieder. Und der Prozess kann zu jeder Zeit auch weitergehen. Sobald die Barriere oben ist, ist freie Fahrt. Aber solange die Barriere unten ist, ist kein Weiterkommen. Abschluss. 5. Das ist nicht etwas, das wir anschauen müssen, als etwas, das sakrosankt ist. Aber das kommt aus der Beobachtung heraus, mit vielen, vielen Leuten und über viele Jahre hinweg. Das ist nicht meine Weisheit da. Wenn schon, ist es die Weisheit von dem Neil Anderson. Und er gesammelt hat, als Theologe, als Pfarrer und ganz einfach als Seelsorger, sowie als Ehemann und als Vater und als persönlicher Freund von Gott. Die erste Barriere würde demzufolge heissen, die geistliche Freiheit nicht ergreifen. Schreib es hier auf. Ich hoffe, ihr könnt es lesen. Geistliche Freiheit nicht ergreifen. Was kann das sein zum Beispiel? Zum Beispiel, ganz einfaches, ich glaube einfach nicht, dass Jesus mich annimmt. Ich bin so schlecht, mich kann man einfach nicht lieben. Ich mache nie etwas richtig. Das ist ein Gedanke. Aber wenn der Gedanke nicht erneuert wird, wie vorhin beschrieben, werde ich nie können, wirklich böse zwischen gut unterscheiden. Weil ich werde immer abseits von Gott die Entscheidung treffen. Das ist ein Nicht-Ergreifen von der geistlichen Freiheit, die Gott uns gegeben hat. Darum sage ich unter anderem, dass Freiheit eine Waffe ist. Und es ist wirklich so, das kann ich in diesen 14 Jahren, seit ich die Arbeit auch mache, wirklich bestätigen. Es gibt viel mehr Menschen, wie wir glauben, aufrichtige Menschen, die so eine Grundwahrheit nicht können überwinden. Einfach weil sie so sehr auf sich selber fixiert sind, auf das, was sie da haben, wie schlecht sie sind, aber nie gelernt haben, Abba Vater zu sagen. Nie gelernt haben, das Vertrauen zu Gott wirklich zu sagen, danke, dass du mir vergeben hast. Das gibt es. Mehr, wie wir meinen. Die Reife ist ein lebenslanger Prozess in der Nachfolge vom Kennenlernen von Gott und seinem Wort. Freiheit ist eine Stellung, wo wir im Glauben von Jesus Christus über die Sünde und dem Teufel einnehmen. Freiheit hat nichts damit zu tun, dass ich tun und lassen kann, was ich will, was Gott nicht gefällt. Überhaupt nicht. Freiheit hat Gott uns gegeben, um ihm zu gefallen. Denn kein Sünder gefällt Gott, sagt die Schrift klar und deutlich. Darum hat Gott müssen eingreifen und uns wirklich frei setzen. Erlösen von dem Übel, von der Sünde. Damit wir Gott überhaupt gefallen können. Und wenn wir nicht lernen, auf dieser Freiheit aufzubauen und zu leben, sind wir an einer Barriere. Und es gibt kein Weiterkommen. In allen Bereichen unseres Lebens sind wir entweder frei oder wir sind gebunden. Es gibt auch keinen Kompromiss. Du bist entweder oder. Du kannst in deinem Denken nicht sagen, ja, so oder so. Und keine Entscheidung treffen ist auch schon eine Entscheidung. Aber meistens nicht für Gott und nicht für die Worte. Also, die geistliche Freiheit nicht ergreifen, das ist eine Pflicht. Und es gibt so viele Beispiele in der Bibel, wie das, was wir ursprünglich oder anfänglich auch gehört haben von den Talenten, Matthäus Kapitel 25. Es gibt noch viel mehr. Ergreifst du die Freiheit? Baust du auf deren auf? Oder auf was baust du auf? Ein zweiter ist die persönliche Verantwortung nicht wahrnehmen. Das ist auch so eine Situation. Was heisst das jetzt mal ganz abgesehen oder von einer persönlichen Verantwortung nicht wahrnehmen? Ich habe eine Verantwortung. Wenn ich Auto fahre, habe ich eine Verantwortung den anderen gegenüber, dass ich die Regeln kenne und mich nach diesen Regeln auch verhalte. Was für Verantwortung haben wir noch? Dass ich hübsch sein muss. Ihr merkt, auf was ich raus will, oder? Das Leben, das uns gegeben ist, kommt auch mit einer Verantwortung. Das war am Anfang schon so. Und das hat sich nicht verändert, auch mit dem Sündenfall nicht. Was sich verändert hat, ist die Ausgangslage. Wir sind beziehungslos zu Gott. Wir kennen weder gut noch böse. Wir haben eine Ahnung. Wir haben ein Verlangen. Aber kennen tun wir es nicht. Ein Christ hat eine Verantwortung, dass er Gott lernt kennen. Und das macht man zum Teil durch die Schrift. Aber das Leben, das man lebt, die Gemeinschaft, ist auch so eine Verantwortung. Du kannst nicht nur die Bibel lesen und meinen, das sei Gemeinschaft mit Gott. Es braucht mehr. Daraus kommt die Verantwortung, dass das, was du liest, auch umsetzt. Du kannst nicht nur davon lesen, von diesen 10 Talenten, von diesen Talenten, von diesem Gleichnis zum Beispiel, und sagen, ja, ja, das ist schon gut, das ist eine gute Geschichte. Aber das, was du selber bekommst von Gott, zu vergraben, nur aus Angst, weil Gott ja eben, je nachdem, was du für ein Bild von ihm hast, nur ein strenger Gott ist. Nur einer, der darauf achtet, dass man möglichst eins kann geben. Das ist eine Verantwortung, die wir haben. Und die gilt es wahrzunehmen in unserer Nachfolge mit Gott. Auch da wieder das Denken, das wir korrigieren müssen über Gott. Solltest du ein Denken haben, dass Gott noch streng ist? Dass Gott nur darauf bedacht ist, dass du ja keinen Fehler machst. Das gibt natürlich eine ganz falsche Ausgangslage. Wir haben ja gelernt, Gedanken müssen geändert werden, um fortwährend in der Freiheit zu laufen und reif zu werden gleichzeitig. Niemand kann stellvertretend für dich Buße tun oder stellvertretend für dich glauben. Es gibt so viele Leute, die weigern sich im Glauben, Verantwortung zu übernehmen. Ja, bete du für mich. Weißt du, wenn du für mich betest, dann. Und das wird sogar auch gefördert heute, was ich absolut nicht gut finde. Wir müssen eigenständig werden in der Nachfolge mit Gott. Gott hat uns zu Persönlichkeiten geschaffen. Ganz egal, wo du aufgewachsen bist, wie du aufgewachsen bist, wie du aussiehst, wie intelligent du bist. Oder was auch immer du als negativ würdest anschauen. Aber jedes von uns hat eine Verantwortung mit dem, was er bekommen hat, ihn zu lieben und ihm nachzufolgen. Und so kann auch niemand für dich vergeben. Weil jeder von uns schon einmal mindestens im Leben Ungerechtigkeit hat müssen erdulden, müssen wir auch vergeben. Wir haben gelernt, gerade am letzten Samstag, wie wichtig das da ist. Und wir vergeben für uns und nicht für die anderen, damit wir wieder in der Freiheit mit Christus können leben und können weitergehen. Das ist der Grund, wieso Gott Vergebung auch fordert. Wir haben keine Wahl. Wir müssen vergeben. Er sagt deutlich, wenn wir nicht vergeben, wird er uns auch nicht vergeben. Und das hat nur den Grund, damit die Beziehung mit Gott nicht auseinandergeht, sondern nahe bleibt und wir abhängig bleiben von ihm. Dass er zu jeder Zeit in unser Leben einreden darf, damit wir zu jeder Zeit korrigierbar bleiben für Gott durch den Heiligen Geist. Darum ist Vergebung so wichtig, dass man sie auch praktiziert und nicht nur darüber lesen. Dass man die Entscheidung, die wir treffen in der Vergebung, dass wir die durchziehen und wenn es uns unser eigenes Leben kostet. Wie bei Jesus. Es hat sein Leben gekostet. Aber er hat es gegeben. Um Gott dir zu geben. Und so kann sich auch niemand für dich Gott unterordnen. Du bist gefragt, weil du bist geschaffen von Gott. Du bist wertvoll. Du bist kein Zufall. Du bist gewollt. Kein Zufall der Natur, heisst es in dem Lied. Dass du bist, ist schon eine Verantwortung. Weil es einen Schöpfer gibt, der da dahinter steht. Du musst entscheiden, für dich, ob du Gott vertrauen willst und standhaft bleiben willst in den Aussagen, die Gott macht, über das, was für ihn, für Gott wahr ist, über dich. Komm wieder zurück zu dem einen Beispiel. Wenn Gott sagt, es ist dir vergeben und du das anzweifelst, dann ist dort eine Barriere. Aber die Barriere setzt nicht Gott, die setzt du, indem du sagst Nein. Auch das ist Unterordnung unter Gott, indem du annimmst, was Gott dir offeriert. Manchmal reden wir über, weiss ich was für Sünden, aber über diese Sünde wird nicht geredet. Dass man Gott nicht vertraut. Dass man da nicht glaubt, wenn man da damit ein Problem hat, zum Beispiel. Also die persönliche Verantwortung ist die zweite Barriere. Und jetzt, da sind wir meistens sehr stark drin, in den grundlegenden Wahrheiten zu kennen. Wenn es etwas gibt, wo wir Christen oft meinen, das macht uns gerechter, dann ist es Bibellesen. Und ich hatte so eine Phase in meinem Leben, wo das Bibellesen für mich das Ein und Alles war. Aber es hat dort mit dem Zuklappen der Bibel meistens auch aufgehört. Es ist nicht weitergegangen. Aber es ist wichtig, dass man die Wahrheit kennt. Absolut wichtig. Absolut. Nur nicht das Einzige. So ist es zum Beispiel wichtig, zu erfahren, dass wir erlöst und gerecht sind. Aber manchmal bleiben Christen genau dort stehen, dass sie genau das nicht entdecken in den Worten der Schrift. Dass sie erlöst und gerecht sind. Also gibt es jetzt für die, die zu Jesus Christus gehören, keine Verurteilung mehr. Keine. Das heisst nicht, da ist keine Kondition drin, aber wenn dann wieder. Sondern die zu ihm gehören, für die gibt es keine Verurteilung mehr. Und das Gehören hat nichts mit deinem Fehlverhalten zu tun. Das Gehören hat mit der Annahme zu tun, dass Jesus Christus für dich gestorben ist und dass du ihn brauchst für dein Leben, gerade weil du es sonst nicht hinbringst. Das ist Gehören. Denn die Macht des Geistes, der Leben gibt, hat dich durch Christus Jesus von der Macht der Sünde befreit, die zum Tod führt. Ich habe die Stelle nochmal aufgeführt, weil es heisst da die Macht von der Sünde. He? Nicht von der Sünde. Sündigen tun wir alle, jeden Tag, an mir Christen. Macht hat aber damit zu tun, dass ich nicht entscheiden kann oder dass ich entscheiden kann. Vor dem, dass wir Christen gewesen sind, haben wir keine Entscheidungsgewalt gehabt. Wir sind dieser Macht von der Sünde erlegen gewesen. Aber gerade durch die Beziehung von Jesus Christus haben wir die Autorität und die Macht zurückgewonnen, dass wir nicht sündigen müssen. Wir tun es, aber wir müssen nicht mehr. Und wenn wir mal da haben, können wir sie bekennen. Und dann ist die Macht gebrochen, weil wir nicht mehr dem Teufel dienen, sondern Gott. Das ist damit gemeint, mit der Macht der Sünde. Jesus hat den Teufel besiegt und somit auch den Tod besiegt, auch die Macht der Sünde genommen, aber der Teufel ist noch gegenwärtig. Und solange der gegenwärtig ist, haben wir mit Versuchung zu kämpfen und werden wir auch stolpern. Und all das ist für Gott nicht das Problem. Solange wir von Gott abhängig bleiben und unsere Sünden bekennen, das ist das neue Denken, dass er uns erlöst hat und vergeben hat und dass wir mit jeder Sünde zu ihm sollen gehen, damit das wieder gut wird und die Beziehung mit Gott eng bleibt. Nur das garantiert uns Reife, nur das garantiert uns eine saftige Frucht. Nur das und nichts anderes. Also, die grundlegenden Wahrheiten nicht kennen, ist genauso fatal. Das müssen wir. Und darum ist die Bibel lesen ganz wichtig. Und ich würde jedem empfehlen, mal ein Jahr Auszeit nehmen, wo es noch geht, und sich mal in eine Bibelschule oder eine Bibelschule zu machen. In irgendeiner Art und Weise. Es gibt ja so viele Möglichkeiten heute. Aber sich mit dem Wort Gottes zu befassen, intensiv, ich glaube, dass das etwas vom Besten ist, was man noch machen kann. Um dem Leben irgendwo auch einen Boden zu geben, einen rationalen, vernünftigen Boden. Die vierte Barriere ist dann eben auch das falsche Denken. Nur ein Christ, der sich darin übt, im Lesen vom Wort Gottes, das umzusetzen in den Alltag, mit anderen Worten zu unterscheiden können, was ist gut und böse, übt sich im Denken. Denn hinter jeder Tat, hinter allem, was wir tun, ist Denken. Du tust nichts, ohne dass du nicht denkst. Du wirst versucht, in deinen Gedanken, die Männer, die eine blutige Frau sehen, in einem Plakat, wo es um Pneu geht, zum Beispiel, die werden nicht ihrem Körper versucht, die werden ihrem Denken versucht. Das ist das Ziel der Werbung, dass unser Denken angeregt wird zum Falschen hin, dass wir falsche Schlüsse ziehen, eben falsches Denken. Das ist das Problem. Das ist nur ein Folge davon. Und darum müssen wir beim Denken anfangen. Das hat wieder mit der Gesinnung zu tun. Darum sagt der Paulus, meine Waffen in diesem Kampf sind nicht die eines schwachen Menschen, sondern die mächtigen Waffen Gottes. Was sind die mächtigen Waffen von Gott? Logisch ist er allmächtig, aber er hat sich nicht dazu entschieden, am Kreuz alle zu totschlagen und ab dem Kreuz runterzukommen. Er hat noch viele mächtigere Waffen gehabt. Indem er gewusst hat, wer er ist und wem er dient, ist er an dem Kreuz hängen geblieben. Und ist zu Tod geblutet. Jetzt, um das ein bisschen dramatisch zu sagen. Aber das war dramatisch gewesen, das war nicht so einfach gewesen, das war nicht nur wenig schlimm gewesen. Das war heftig gewesen. Heftig. Aber seine Liebe zum Vater hat ihn an dem Kreuz oben gehalten. All das Unrecht zu erdulden und zu erleiden, das sind die mächtigen Waffen Gottes. Mit ihnen zerstöre ich, jetzt redet der Paulus wieder, feindliche Festungen. Ja, was sind denn das für feindliche Festungen? Ich bringe falsche Gedankengebäude zum Einsturz. Ja, das ist ja nicht so schlimm. Einmal ist keinmal. Und weiss der Gucker mal, was es auch ist. Falsche Gedankengebäude, die nicht mit der Wahrheit standhalten. Und reiße den Hochmut nieder, der sich der wahren Gotteserkenntnis entgegenstellt. Und Gotteserkenntnis hat zum Beispiel, ich bleibe immer bei dem gleichen Beispiel, damit zu tun, dass Gott dich liebt und dir vergeben hat. Und wenn du ein Kind Gottes bist, dass du dich drauf musst aufbauen. Und nicht auf deinem problematischen Verhalten. Ein Säufer, Entschuldigung, wenn ich das so sage, da musst du nicht zuerst schauen, dass der Alkohol mit trinkt. Du musst zuerst sein Denken über sich und die Probleme, die er mit dem Saufen bewältigen will, die musst du angehen. Und wenn das Denken mal geändert ist, dann wird sich das auch äußern in seinem Verhalten. Jeden Gedanken, der sich gegen Gott auflehnt, nehme ich gefangen und unterstelle ihn dem Befehl von Christus. Das hat der Paulus gemacht. Und das hat ihn befreit, zum dem Mann zu sein, wo Gott ihn hat wollen haben. Falsches Denken ist radikal grundlegend wichtig. Du kannst auch mit einem falschen Denken die Bibel lesen und kannst das daraus herauslesen, was dem falschen Denken nämlich entspricht. Und jeder von uns hat schon eine Voreinstellung, wenn er die Bibel liest. Das ist einfach so. Wir alle sind prägt auch von unseren Erfahrungen, die wir gemacht haben. Auch von den negativen Erfahrungen, die man mit unseren Geschwistern macht, mit Gemeinden macht, mit Gott macht, mit Beziehungen, die schwierig sind. Davon werden wir alle prägt. Und es muss mir keinen Weis machen, dass nicht einer von uns auch mit einer gewissen Voreinstellung an die Bibel geht und auch gern das liest, was er hören will. Ganz objektiv sein kann nur Gott. Jedes Erkennen ist Stückwerk. Und das tut uns manchmal Not, dass man das auch ganz ehrlich ableitet. Denn oft kommen wir wegen so Sachen dermaßen heftig in Streit. Und bevor wir es merken, sind wir nicht mehr in der Liebe Gottes, sondern sind am Rechtfertigen, menschlich. Und das alles aufgrund von falschem Denken. Gewohnheitsmäßige Denkstrukturen zu brechen erfordert einige Anstrengungen während einer bestimmten Zeitspanne. Und das ist etwas, was wir heute Abend noch werden kennenlernen. Das kann man. Werde aktiv und ersetze über eine Zeitspanne von 6 Wochen täglich die Lügen mit der Wahrheit. Aber eben, zuerst muss man die Lüge mal erkennen und sie auch annehmen, dass es eine Lüge ist. Das war nicht immer einfach in meinem Leben. Das ist manchmal auch schwierig. Und immer, wenn man mit einer Lüge konfrontiert ist, die man glaubt hat, ist es umso schwieriger. Aber wir haben die beste Grundlage jetzt, indem wir dort Schritte zur Freiheit in Christus gegangen sind. Da unsere Beziehung mit Gott jetzt offen und rein ist, wir haben nichts mehr zu verstecken vor Gott. Alles ist offenbar. Lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Sieh, es ist alles neu geworden. Der neue Mensch, den sollen wir werden durch ein neues Denken. Da kommen wir darauf zurück. Aber das ist ein ganz wesentlicher Punkt, das mit dem falschen Denken. Und nur wenn wir Christen sind, sind wir vor dem falschen Denken noch nicht gefeit. Die Verantwortung, die wir haben, ist, dass wir das falsche Denken eben erneuern. Damit wir wahr werden. Der letzte Punkt ist die Unterscheidung zwischen gut und böse. Ups, mach das wieder rot. Wir merken, wie wichtig das da ist, dass unser Denken Gott ausgerichtet ist, um auch zu erkennen, was ist denn wirklich böse und was ist wirklich gut. Manchmal ist das, was gut daherkommt, genauso böse. Einfach im Schafspelz. Und manchmal ist das Böse nicht wirklich böse. Gefährliche Aussage, hä? Ups, jetzt bin ich da, glaube ich, ein bisschen zu schnell gewesen. Ja, genau. Um zwischen Gut und Bös können zu unterscheiden, ist es hilfreich, zum Beispiel eben den Prozess durchzugehen, wo wir letzten Samstag durch sind, die Schritte zur Freiheit in Christus. Und weil Vergebung so ein grosses Thema ist, auch deswegen speziell der dritte Schritt, das ist der von der Vergebung. Aber auch weitere Ressourcen zum Thema von Angst, weil Angst auch ein ganz grosses Feld ist, wo wir fremdgesteuert werden, wo wir falsches Denken oft drin haben, sind zum Beispiel ein Anhang von dem Schritt, wo es um Gebundenheit geht, oder das Buch «Befreit von unseren Ängsten» von Neil T. Anderson, oder das Büchlein, das ich mit dem Günther Schulz geschrieben habe, wir schreiben weiterhin an dieser Reihe, «Die Angst in mir». Angst ist so ein schlechter Ratgeber. Es gibt gesunde Ängste und es gibt nicht gesunde Ängste. Angst vor der Höhe ist eine gesunde Angst, aber Angst vor dem Teufel ist keine gesunde Angst. Weil der Teufel ist besiegt. Er ist wohl real, aber besiegt. Darum ist es keine gesunde Angst, nicht für das Kind von Gott. Aber wenn wir Lügen aufdecken, ist es auch wichtig, dass wir lernen, Lügen zu identifizieren. Wir müssen sie beim Namen nennen. Wir müssen wissen, was uns plagt. Wir müssen wissen, was der Grund dahinter ist, hinter dieser Lüge. Und es geht nur, indem wir die Lüge, die wir erkannt haben, auch ersetzen mit der Wahrheit. Da muss ein Austausch stattfinden. Denn wir müssen frei werden von dieser Lüge, wir müssen uns füllen mit der Wahrheit. Und darum geht es darum, wenn wir die Lüge mal kennen, so viele Bibelverse zu finden, wie wir nur entdecken können im Lesen der Bibel. Damit wir eine Waffe haben, dieser Lüge die Wahrheit entgegenzustellen. Und das hilft uns dann wiederum wieder, unser Denken zu ändern und Gott zentriert zu denken und dementsprechend auch zu handeln. Weil das ja der Ursprung ist vom Handeln selber. Das Ziel von dem dann ist, und das, was wir werden lernen, ist, dass wir daraus ein Gebet lernen formulieren. Ganz einfach, die Regel ist, ich trenne mich von der Lüge, dass ich minderwertig bin, dass Gott mich nicht liebt und anerkenne die Wahrheit, dass ich von Gott angenommen bin, dass ich sein Kind bin, dass er mir nachgeht, weil er mich liebt und so weiter und so fort. Das Werkzeug heisst Festungszerstörer. Und wenn wir das Gebet einmal formuliert haben, geht es darum, dass wir das während 40 Tagen jeden Tag sprechen. Die 40 Tage sind darum wichtig. Jede Gewohnheit, die ein Mensch aufbaut, und das ist etwas, was Psychologie uns klar und deutlich zeigt, kann man von der Psychologie halten, was man will, aber das ist eine Beobachtung, die für jeden Mensch gilt. Jede Gewohnheit, und eine Gewohnheit ist bereits ein gefestigtes Verhaltensmuster, braucht so circa 6 Wochen. Wenn du während 6 Wochen immer wieder das Gleiche machst, wird es so weit kommen, dass du das automatisch machst. Heiko vor dem Fernseher hocken. Heiko Zeitung lesen. Den falschen Gedanken anhängen, zum Beispiel. Und so weiter und so fort. Brechen kannst du das, indem du eine neue Gewohnheit einübst. Aber eben eine neue Gewohnheit. Die fängt wohl mit dem Denken an. Aber sie muss nachher wirklich während 6 Wochen, und wir machen daraus 40 Tage, weil 40 ist eine super Zahl in der Bibel, 40 Tage lang lernen wir anders denken und uns anders zu verhalten. Das muss miteinander gehen. Und darum nennen wir das Festungszerstörer. Und das Werkzeug, das gebe ich euch zum einen mal mit, das dürft ihr behalten, und werde jetzt die restliche Zeit das mit euch noch anschauen.